irgendwo in der Mitte. TCM Ernährung aus der Seelenküche.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Irgendwo in der Mitte, TCM Ernährung aus der Seelenküche. Willkommen zur Folge 32 und auf Wunsch von, also diesmal geht es wieder einmal um ein Thema, das von HörerInnen, in dem Fall wirklich HörerInnen gewünscht wurde, nämlich von Michelle und Amelia. Und das Thema, worüber ich heute sprechen werde, ist das Thema Endometriose. Das hängt jetzt nicht direkt mit der kalten Jahreszeit zusammen, aber im Lauf der Sendung wirst du wahrscheinlich erfahren, hängt es schon auch mit Kälte zusammen, insofern passt es indirekt in die Jahreszeit. Ganz generell für alle, die es vielleicht nicht wissen, bei der Endometriose sammeln sich Zellen, die da nicht hingehören, Endometriumszellen, also Zellen der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter im Bauchraum an. Das heißt, die Schleimhaut, die sich normalerweise innerhalb der Gebärmutter aufbaut, zyklisch, dass wir sozusagen ein schönes Nest für eine zukünftige Schwangerschaft hätten, wie wir das ja jedes Monat oder jeden Monat vorbereiten würden, wir Frauen. Und diese Gebärmutterschleimhaut wird ja dann mit der Menstruation abgeblutet. Diese Gebärmutterschleimhaut baut sich auch außerhalb der Gebärmutter dann auf, irgendwo im Bauchraum und sorgt dort halt für zahlreiche Probleme, weil sie da eigentlich nicht hingehört. Das heißt aber auch eben, dass diese Zellen auf die weiblichen Hormone reagieren, vor allem auf das Östrogen. Das Östrogen sorgt dafür, dass sich diese Schleimhaut aufbaut. Die Zellen außerhalb der Gebärmutter reagieren nicht so gut auf das oder nicht so stark auf das Progesteron, das in der zweiten Zyklushälfte tätig ist und normalerweise dafür sorgt, dass die Schleimhaut schön locker und gut durchblutet ist. Halt eigentlich perfekt vorbereitet für eine Schwangerschaft. Durch das Progesteron baut sich aber auch die Schleimhaut nicht noch weiter auf. Also das Östrogen sinkt ab und das Progesteron steigt an in der zweiten Zyklushälfte. Wenn die Zellen außerhalb der Gebärmutter aber nicht so gut auf das Progesteron reagieren, neigen sie dadurch auch eher zum Wuchern als in der Gebärmutter. Und je nachdem, wo sich eben diese Endometriumzellen außerhalb der Gebärmutter ansiedeln, also in der Nähe wovon, zum Beispiel eben von der Blase oder in der Nähe vom Darm oder gewissen Darmabschnitten oder aber auch in der Nähe der Gebärmutter, nur halt auf der falschen Seite der Gebärmutter, also nicht innen, sondern außen. Sie können sich auch in der Nähe von den Eierstöcken ansiedeln, also sie können sich eigentlich überall im Bauchraum ansiedeln. Und je nachdem, wo sie dann sind, verursachen sie mehr oder weniger beziehungsweise stärkere oder schwächere Symptome. Manchmal verursachen sie auch gar keine Symptome. Da kommt man dann im Zuge einer Untersuchung zufällig drauf. Manchmal sieht man es auf einem MRT, manchmal sieht man es bei einer Laparoskopie, einer Bauchspiegelung. Wenn zum Beispiel eine Bauchspiegelung gemacht wird, weil sich ein Kinderwunsch nicht so erfüllt, wie man das gerne hätte. Je nachdem, eben wo sich diese Endometriumzellen befinden, verursachen sie eben die Symptome und sie schütten vor allem so bestimmte oder spezielle Prostaglandine, nennt man das aus. Prostaglandine sind Gewebshormone und die stehen immer auf dem Plan, wenn es um Schmerzen geht, wenn es um Entzündungsreaktionen geht. Und die Entzündung ist ja quasi die Reaktion des Körpers, weil er die Herde am falschen Platz loswerden möchte. Das heißt, er verursacht dort eine Entzündung, um die loszuwerden, um dort das Immunsystem zu aktivieren, damit die das bekämpfen oder eben loswerden. Und dadurch sind im Bauchraum alle möglichen immunstarke, sage ich jetzt mal, Soldaten unterwegs, wie Killerzellen, Fresszellen und so weiter und so fort, was es halt im Immunsystem gibt, um Unerwünschtes loszuwerden. dass diese ganzen Abwehrmechanismen im Bauchraum aber nicht so toll sind, wenn es um eine geplante Schwangerschaft geht. Das versteht sich von selbst und das ist tatsächlich auch neben den starken Schmerzen und den teilweise starken Blutungen eben auch das Symptom bei der Endometriose. Es kann einfach schwerer sein, schwanger zu werden. Wie die Endometriose entsteht, beziehungsweise warum sie entsteht, ist aus westlicher Sicht nicht klar. Klar ist, dass diese Endometriumzellen durch eine Art Rückfluss in den Bauchraum kommen. Auch zur Diskussion steht, dass es über die Lymphflüssigkeit passiert oder über das Blut. Fakt ist aber auch, dass das bei fast allen Frauen immer wieder mal passiert, dass aber nur bei 5-10% der Frauen eine Endometriose entsteht. Bei den anderen wird das Immunsystem mit diesen fehlgeleiteten Zellen selbst fertig sozusagen. Und genau da kann dann die TCM Antworten liefern, warum das bei manchen Frauen passiert und bei anderen nicht. Laut TCM kommt es halt immer auf den Zustand im Körper, im Organismus an, auf die Balance oder eben das Ungleichgewicht im Körper und wo dieses Ungleichgewicht liegt. Also das war jetzt eine lange Einführung. Jetzt zuerst mal, was erfährst du in dieser Episode? Ich beschäftige mich in dieser Folge von Irgendwo in der Mitte mit der Frage oder mit den Fragen, wie sieht die TCM die Endometriose? Was sind die Ursachen aus TCM-Sicht? Wie schaut die Behandlung aus TCM-Sicht aus im Vergleich zur westlichen Medizin beziehungsweise in Zusammenarbeit eigentlich mit der westlichen Medizin? Ich möchte hauptsächlich natürlich über die TCM sprechen, weil ich mich in der westlichen Medizin einfach nicht so gut auskenne wie in der TCM. Und natürlich geht es auch darum, was du selber tun kannst, wenn du betroffen bist. Ich habe in diesem Podcast schon einige Themen besprochen, die bei den einzelnen Ungleichgewichten zu einem tieferen Verständnis führen könnten. Wenn du die Folgen noch nicht gehört hast, ist es auf jeden Fall nicht von Nachteil, sich die Folge 9, also speziell die Folge 9 zum Thema Menstruation, die Folge 18 zum Thema Feuchtigkeit und Schleim und die Folge 29 zum Thema G-Stagnation anzuhören. Auch die Folge 8 zum Thema Blut und Säfte könnte hilfreich sein. Vielleicht magst du das vorher oder nachher hören, falls du sie noch nicht gehört hast. Es würde jedenfalls noch, also wenn ich derart in die Tiefe gehen würde, dann würde diese Podcast-Folge einfach Stunden dauern. Und das hört sich keiner an. Deshalb schön in Häppchen. Im Prinzip sieht die TCM eine Endometriose als eine G-Stagnation, eine Blutstagnation oder sogar Stase, den Unterschied erkläre ich später noch, und eine Schleimstagnation, also alle drei Formen von Stagnation. Wenn es um eine G-Stagnation geht, dann sind wir eher noch am Anfang der Problematik. Da geht es dann um Druckgefühle, um Spannungsgefühle, auch um Schmerzen, aber um Schmerzen, die sind dann beweglich, die wandern, die sind mal da, mal weg, die lassen sich nicht so ganz lokalisieren. Und Qi lässt sich eben mit Akupunktur ganz wunderbar bewegen. Da lässt sich dann schon sehr viel Abhilfe schaffen, weil, beziehungsweise was ist die Grundlage dafür, dass Qi frei fließt und eben nicht stagniert? Also, dass wir dann dazu unbedingt Akupunktur brauchen, weil das sollte ja nicht der Normalzustand sein, dass wir immer eine Akupunktur brauchen, damit unser Qi frei fließt. Also es muss zuallererst genug Qi da sein und es muss auch genug Blut da sein, weil Qi mit Blut fließt. Und es darf nicht zu viel Feuchtigkeit und oder Schleim, also Dreck sozusagen im Weg herumliegen. Und bei Endometriose sprechen wir, wenn wir Endometriose-Zysten oder Herde sehen, wenn wir von denen sprechen, dann sprechen wir von Massen, die entstehen oder von Verhärtungen oder von Verdichtungen, die sich im Bauchraum festgesetzt haben. Und diese Massen können aus einer Blut- oder aus einer Schleimstagnation entstehen. Die Grundlage dafür bildet immer die G-Stagnation und vor allem entsteht beides bei zu viel innerer Kälte. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil da meine Aufzeichnungen durcheinander geplumpst sind. Jetzt muss ich wieder sie suchen. Ich schreibe mir natürlich schon vorher was auf, weil ich sonst nämlich herumhüpfen würde und es wäre nicht so leicht verständlich. Darum habe ich immer einen roten Faden schriftlich dabei. Aber manchmal hüpft es dann weiter. Also es geht um die innere Kälte und woher die kommt. Die innere Kälte kann entweder schon mal konstitutionell mitgekommen sein. Das heißt, die Eltern haben uns einfach schon zu wenig Yang mitgegeben. Ich habe das bei Yin und Yang und bei Qi erklärt, wie das funktioniert mit dem Päckchen, das wir von unseren Eltern mitbekommen. Wenn die Eltern schon zu innerer Kälte neigen und zu viel oder zu wenig Yang haben, dann können sie in dieses Päckchen, das sie uns mitgeben, einfach nicht mehr reintun. Und dann kann es sein, dass man einfach schon mit sehr wenig Yang auf die Welt kommt. Ganz oft ist innere Kälte aber erworben, das heißt nachgeburtlich angegessen zum Beispiel oder auch durch äußere Umstände erworben. Ich habe eine Klientin bei mir gehabt, die zum Beispiel ganz viel in Kühlhäusern arbeiten musste. Die ist immer den ganzen Tag rein ins Kühlhaus, raus aus dem Kühlhaus, oft schwitzend rein ins Kühlhaus, wo die Poren offen sind. Da dringt schon ganz viel Kälte ein. In den traditionellen Aufzeichnungen der TCM findet man ganz oft das Beispiel des Reisbauern, der den ganzen Tag barfuß am Reisfeld, also in diesen, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Bild von einem Reisfeld gesehen hast, die sind geflutet, die stehen unter Wasser. Und die Reisbauern stehen da den ganzen Tag drin. Das heißt, kalte Füße, kalte, nasse Füße den ganzen Tag. Da drängt natürlich auch viel Kälte ein. Oder Floristinnen und Floristen, die müssen auch ganz viel in der Kälte arbeiten. Da stehen die Blumen auch immer im Kühlhaus. Und so weiter und so fort. Also Kälte kann auch so in den Körper eindringen oder eben durch zu kalte Ernährung. Viel Rohkost, viele kalte Speisen, womöglich noch direkt aus dem Kühlschrank gegessen, viele Salate, weil die so gesund sind als gesamte Mahlzeit, viele Milchprodukte, vor allem Joghurt und Topfen, also Quark, Mineralwasser als Standardgetränk, Smoothies, weil da so viel Nährwert drin ist, Müsli mit kalter Milch oder kaltem Joghurt gegessen. Also thermisch kalte Nahrungsmittel roh gegessen. Tomaten, Gurken roh, vielleicht Algen, Miso, an sich gesunde Dinge, aber leider stark kühlend. Sojaprodukte ebenfalls. Und diese innere Kälte, die führt immer zu einer schwachen Mitte. Ganz einfach, weil sie unser Verdauungsfeuer runterkühlt oder gar ausdämpft fast. Und deshalb entsteht durch Kälte die schwache Mitte und ein schwaches Verdauungsfeuer und durch das schwache Verdauungsfeuer entsteht wieder viel Feuchtigkeit im Körper, die irgendwo hin muss. Durch eine schwache Mitte entstehen aber auch viel weniger gute Säfte und viel weniger Blut. Dadurch verdichtet sich alles, weil es nicht mehr gut durchspült ist, weil es nicht mehr gut verdünnt wird, weil es nicht mehr gut im Fluss gehalten wird. Und dann entsteht Stagnation. Also zuerst Qi-Stagnation und dann Blutstagnation. Bei der Blutstagnation sind die Beschwerden anders als bei der Qi-Stagnation. Das habe ich, glaube ich, auch in der anderen Folge beschrieben. Bei der Qi-Stagnation sprechen wir eben von diesen wandernden Schmerzen, die mal da sind, mal nicht da sind. Die können stärker oder schwächer sein. Bei einer Blutstagnation spricht man von richtigen Schmerzen. Die sind stechend, die sind bohrend, die sind scharf. Die sind auch nicht mehr beweglich, sondern die sind fixiert an einer Stelle oder auch an mehreren Stellen. Aber immer an den gleichen Stellen. Die wandern nicht mehr. Blutstagnation bedeutet, dass das Blut nicht mehr ordentlich fließt, also entweder zirkuliert es nicht gleichmäßig, einmal steckt es fest, dann fließt es wieder, oder aber an anderen Stellen kommt einfach weniger Blut durch, dann wieder mehr. Also das ändert sich ständig, es gibt also keine Gleichmäßigkeit. Wenn wir von einer Blutstase sprechen, fließt gar nichts mehr. Also dann kommt an einzelnen Stellen der Blutfluss wirklich zum Erliegen. Entweder weil sich dort zu viel Feuchtigkeit oder Schleim angesammelt hat, verdichtet hat und den Weg versperrt. Oder bei Verletzungen, wenn das Blut gerinnt zum Beispiel, passiert das auch. Oder auch bei Entzündungen. Und da sprechen wir dann von wirklich starken Schmerzen. Aus TCM-Sicht lässt sich die Qi-Stagnation mit Akupunktur sehr, sehr gut behandeln, beziehungsweise schneller als Blutstagnation. Und Feuchtigkeit lässt sich mit Kräutertherapie und der richtigen Ernährung gut ausleiten. Jetzt marschiert der Hund die Treppen runter. Feuchtigkeit lässt sich mit Kräutertherapie und der richtigen Ernährung gut ausleiten, transformieren oder eben gar nicht mehr entstehen. Und Schleim braucht wieder länger. Also Blutstagnation und Schleim bzw. Schleimstagnation brauchen einfach viel mehr Therapie als eine Qi-Stagnation und ein bisschen Feuchtigkeit. Deshalb ist es aber auch sinnvoll, wenn man westliche und östliche Behandlungsmethoden kombiniert. Und da möchte ich einwerfen, bitte mit Endometriose immer in ärztliche Behandlung gehen. Also das, was ich hier erzähle, ist keine Anleitung zur Selbsttherapie, sondern das ist eine Ergänzung zur ärztlichen Behandlung. Und super ist es, wenn man westliche und östliche Medizin sozusagen kombiniert. In der westlichen Medizin ist die Therapie meistens, also je nachdem, wie stark diese Verwucherungen auch sind und diese Herde auch sind, eine Hormontherapie und eine laparoskopische Entfernung, das heißt bei einer Bauchspiegelung, die braucht man zumeist, um sie wirklich zu diagnostizieren, die Endometriose, weil oft zeigt sie sich in einer anderen Bildgebung nicht. Bei einer Laparoskopie können diese Herde aber gleich auch entfernt werden. Und je nachdem, wie stark diese Herde da sind, wie viele davon da sind, macht es auch Sinn. Wenn nicht so viele da sind, wenn die Verhärtungen nicht so stark sind, die Wucherungen nicht so groß sind, dann kann es auch möglich sein, nur mit Akupunktur und Kräutertherapie hier eine massive Besserung zu erzielen. Was aber wirklich gut geht, ist zum Beispiel diese Verwucherungen oder diese Herde entfernen zu lassen und schon vorher oder währenddessen mit einer TCM-Behandlung anzufangen, dass diese Herde gar nicht mehr oder zumindest viel, viel, viel langsamer entstehen. Bei der Ernährung ist es so, das macht auch eine individuelle Beratung Sinn, weil die Gewichtungen, wie gesagt, ja komplett anders liegen. Also ebenso wie der TCM-Arzt oder die TCM-Ärztin, wird die TCM-Ernährungsberaterin oder der Berater schauen, wo der eigentliche Fokus liegt. Also wo ist der Ursprung? Es kommt alles vor. Es kommt Stagnation vor, es kommt Feuchtigkeit vor, es kommt Blutstase vielleicht vor, es kommt Schleim vor. Aber wo hat es angefangen? Das ist immer die Frage. Wo liegt der Ursprung? Da setzt dann die Therapie, die TCM-Therapie an. Natürlich kann man auch schauen, was verursacht jetzt momentan die schlimmsten Probleme und fängt damit an und geht dann zum Ursprung über. Das ist alles dem TCM-Therapeuten, der TCM-Therapeutin vorbehalten, da eine Gewichtung zu treffen. Und in der Ernährung ist es eben genau das Gleiche. Bei der einen wird es eher wichtig sein, Feuchtigkeit zu reduzieren und bei der anderen geht es darum, die Stagnation zu lösen. Da kann es um Stressmanagement gehen zum Beispiel, weil der Druck von außen einfach so viel Stagnation verursacht. Es kann aber eben auch sein, dass zu viel Feuchtigkeit im Weg liegt oder dass zu wenig Blut da ist, damit alles gut fließt. Das findet dann die TCM-Therapeutin, Ernährungsberaterin, der TCM-Therapeut, der Berater, der Arzt, die Ärztin heraus. Aber es gibt ein paar grundsätzliche Dinge, die man auf jeden Fall sagen kann und die möchte ich dir heute natürlich mitgeben. Das eine ist, alles, was kalt ist und was stark abkühlt und befeuchtet, weglassen. Das heißt, Rohkost, Smoothies, Mineralwasser, Salatmahlzeiten, Brotmahlzeiten, Milchprodukte, allen voran Joghurt und Topfen und Milch, also Quark und Milch weglassen. Beim Alkohol ist es das Bier, der weiße Spritzer, die Weißweinschorle oder Schaumweine bitte weglassen. Kaltes, rohes Gemüse und Obst weglassen, das heißt keine Südfrüchte, Zitrusfrüchte, Tomaten, Gurken, Salat weglassen oder gut erwärmend zubereiten. Das heißt, wenn ich Obstkompotte mache, dann gebe ich da Nelken dazu, vielleicht eine Scheibe Ingwer. Tomaten esse ich auf jeden Fall als Tomatensauce, die mit viel Oregano, Thymian, Rosmarin gewürzt sind. So, aber rohe Tomaten, also der klassische Tomaten-Mozzarella-Teller bitte nicht. Stattdessen Mitte stärken, also den Bauch wärmen von innen, 3 warme Mahlzeiten, warmes Frühstück, ganz, ganz wichtig. Ingwer kann ein super Helferlein sein, der ist warm und bewegt durch seine Schärfe. Aus unseren Breitengraden wäre es der Kren, also der Meerrettich. Suppen essen, Kraftsuppen essen, lang gekochte Kraftbrühen essen, ganz tolle Sache. Eventuell sogar mit Alkohol kochen, wenn ganz viel Kälte da ist. Rotweinsoßen zum Wildragout zum Beispiel. Dann mit Wacholderbeeren und Lorbeerblättern würzen. Also es wäre eine ganz tolle Speise. Gewürze, die einen direkten Bezug zum unteren Erwärmer, also da, wo all unsere Geschlechtsorgane sind und auch die Nieren, unsere Batterien. Das sind zum Beispiel Zimt, Nelken, Sternanis, Wacholderbeeren. Auch gut ist Kurkuma, der ist entzündungshemmend und der begünstigt den Blutfluss und hilft uns, Feuchtigkeit loszuwerden. Also das ist so eine eierlegende Wollmilchsau fast. Und Melanzani, also Auberginen. Das ist eines der wenigen Nahrungsmittel, die Blut bewegen. Blut bewegen ist überhaupt mit Ernährung sehr schwierig, also da braucht es TCM-Kräuter und Akupunktur. Auch super ist Omega-3, für eine gute Omega-3-Versorgung zu sorgen. Ganz wichtig, weil es einfach der Entzündungsneigung im Körper entgegenwirkt. Und dann kann man auch schauen, Wärme von außen sozusagen zuzuführen. Ansteigende Fußbäder, das heißt, immer wenn das Wasser, in dem die Füße stehen, kühler wird, gleich wieder heißes nachschütten. Eventuell mit Senfmehl, das wärmt noch besser, oder mit Ingweröl. Sanfte Saunagänge, sanft aus dem Grund, weil es muss nicht 120 Grad haben und dann geht man ins Eisbad, weil dann dringt erst recht wieder Kälte durch die weit offenstehenden Poren ein, sondern Dampfbäder, eben eine sanfte Sauna, wo man nachher lauwarm duscht und man stirbt nicht, weil man so heiß ist. Wärmflaschen in den unteren Rücken legen zum Beispiel. Die TCM-TherapeutInnen, die werden vielleicht auch mit Moxa arbeiten. Moxa bedeutet, dass Räucherboxen auf den Bauch gestellt werden zum Beispiel. Oder mit einer Moxa-Zigarre, die man an die betreffenden Akupunkturpunkte hält, wirklich Wärme in den Körper gebracht wird. Bei der Akupunktur können die Nadeln erwärmt werden mit Moxakraut. Das bringt ganz gut die Wärme direkt dahin, wo sie benötigt wird. Generell immer auf warme Füße achten. Niemals mit kalten Füßen herumlaufen und nichts daran ändern. Sondern sobald es auffällt, bitte dicke Socken, Hausschuhe und auch den unteren Rücken zum Beispiel immer bedecken, ein Unterhemd tragen. Meine Mama hat es früher schon immer gesagt. In den 90er Jahren ist man gern bauchfrei gegangen. Das wäre zum Beispiel, was wir gar nicht brauchen können. Und was bei der Endometriose, das macht jetzt ein neues Fass auf. Ich möchte es aber der Vollständigkeit halber auch erwähnen, was bei der Endometriose auch hilfreich sein kann, ist eine histaminreduzierte Ernährung, einfach um die Entzündungsbereitschaft im Körper zu reduzieren. Und in diesem Zusammenhang, also in dieser Entzündungsbereitschaft reduzierenden Ernährung, ist es auch sinnvoll, Gluten wegzulassen. Also alles, was Entzündungen im Körper begünstigt oder verursacht, wird durch Glutenhaltiges auch noch gefördert. Verlagere dich also auf Getreidesorten wie Reis, Hirse, Quinoa, Buchweizen.
Was ich aber auch nicht außer Acht lassen möchte oder was eigentlich nicht außer Acht gelassen werden darf, sind die emotionalen Einflüsse. Ich habe das auch in den anderen Folgen schon angesprochen, zum einen in der Folge über die Qi-Stagnation und ich habe ja auch eine Folge über die Emotionen in der TCM aufgenommen, also wie die sich auswirken, wie die ausgelöst werden können, wie sie aber auch umgekehrt auf unsere Organsysteme wirken können. Da findest du noch genauere Informationen. Was ich aber auf jeden Fall ansprechen möchte hier, ist die Sorge und das Grübeln. Das ist die Emotion, die die Mitte schwächt, also Sorge, Grübeln, so dahingrübeln, so klassische Gedankenkreise, die keinen wirklichen Anfang und vor allem kein Ende haben, sind unproduktiv, also da kommt nichts raus. Und wenn so ein Dahingrübeln unproduktiv ist, dann sagt man in der TCM, das verknotet das Qi. Und verknotetes Qi ist stagnierendes Qi. Also da geht nichts weiter, da stockt es, da badet man ewig in der gleichen Suppe und ist in diesem Zusammenhang nicht besonders erstrebenswert, sage ich jetzt mal. Und die zweite Emotion, die ich ansprechen möchte, ist die Angst. Die Angst lässt von der Wirkrichtung her das Qi absinken. Also Angst wohnt ja in der Niere oder in den Nieren und das Qi der Niere sollte von der Wirkrichtung zur Lunge aufsteigen und so die guten, also die reinen Körpersäfte nach oben mitnehmen, damit die Lunge diese Säfte und das Qi im ganzen Körper verteilen kann. Steigt das Qi aber nicht auf oder es sinkt ab, dann sammeln sich die Flüssigkeiten im unteren Erwärmer. Das kann zum Beispiel Ödeme verursachen. Oder aber Feuchtigkeit im unteren Erwärmer und da sind wir im Bauchraum. Feuchtigkeit, die wir hier einfach nicht haben wollen. Die Emotionen wirken sich in alle möglichen Richtungen aus. Das würde hier jetzt aber zu weit führen, wenn dich die Auswirkungen der Emotionen oder die Wirkrichtungen auch noch mehr interessieren, dann hör dir, wie gesagt, die Folge zu den Emotionen in der TCM an. Das ist die Folge 22, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn du dann noch mehr Interesse hast und noch tiefer einsteigen möchtest, dann komm am besten in mein Vertiefungsseminar. Mein Vertiefungsseminar startet am 21. November am Abend und da steige ich noch tiefer in die Materie, Emotionen und Funktionskreise und Organsysteme ein. Ich stelle dir den Link einfach noch in die Shownotes. Also hör dir gern noch die anderen Folgen an, von denen ich gesprochen habe, die ich vorher schon empfohlen habe und hör dir auch die Folge, wenn du sie noch nicht gehört hast, über das Mitte-Stärken an, also Folge 1, falls du das noch nicht getan hast. Ja, und dann war es das auch schon wieder für heute. Danke, dass du da warst, dass du da geblieben bist. Und wenn du auch eine Anregung für ein Thema hast oder mehrere Themen oder Fragen oder andere Rückmeldungen, dann melde dich bitte gerne. Alle Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, findest du wie immer in den Shownotes. Ebenso den Link zum Emotionenseminar. Und du findest natürlich auch die Anmeldung zu meinem Newsletter. Dann bist du immer auf dem Laufenden, was so die nächsten Termine sind. Ja, ansonsten freue ich mich wie immer über positive Bewertungen und über neue AbonnentInnen. Und sonst freue ich mich einfach auf nächste Woche und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss und Baba.
Irgendwo in der Mitte. TCM-Ernährung aus der Seelenküche.